Und den Verein habe ich sehr ins Herz geschlossen und allgemein auch die Fans und allen drum und dran. Und deswegen ist es halt für mich halt einfach auch eine Ehrensache, dann halt hier als Torwarttrainer arbeiten zu dürfen.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Werbung. Egal, ob du ein Heimwerkerprojekt planst oder deinen Außenbereich in eine grüne Oase verwandeln möchtest, bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren haben wir alles, was du dafür brauchst. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Gartenpflanzen und Baustoffen. Hier findest du eine vielfältige Auswahl, um deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und das Beste ist, dass unser fachkundiges Personal dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal, ob du Fragen zur richtigen Farbauswahl hast oder Tipps für die Rasenpflege benötigst, wir sind für dich da.
Ja, moin, liebe Fans des SV Meppen. Herzlich willkommen bei Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast. Ich bin Christoph Schillingmann und ich darf heute einen Torwart zur 16. Folge von Rasenschnack begrüßen. Er hütete von 2017 bis 2023 das Tor des SV Meppen. Also in der gesamten Drittliga-Zeit des SVM. Im Sommer wechselte er nach 183 Spielen für die Emsländer in den Trainerstab und ist seit dieser Saison Torwarttrainer. Ich spreche von Erik Domaschke. Moin Erik, schön, dass du da bist.
Moin zusammen.
Ja, wir wollen heute ein bisschen über das anstehende Highlight sprechen. Ihr trefft am Donnerstag im NFV-Pokalfinale auf Blau-Weiß-Lohne. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch kurz über das vergangene Spiel sprechen. Samstag habt ihr gegen Phoenix Lübeck 1:0 gewonnen. Wie wichtig war der Sieg in diesem Topspiel?
War sehr wichtig, vor allem für die Moral, für die Jungs, dass die halt auch sehen, dass es halt auch mal nach ein paar Spielen, halt, wenn man nicht erfolgreich war, auch wieder eine Erfolgsspur kommt und einfach auch mit einer breiten Brust in dieses wichtige Spiel allgemein für die Region, für den Verein, für die Fans, dann halt in dieses Spiel halt einfach geht und damit dann auch mit voller Attacke nach vorne.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der Sieg wichtig war, gerade natürlich im Hinblick auf das Lohnespiel, aber auch für die Liga natürlich. Und ihr hattet jetzt im März nicht so eine ganz gute Phase. 3 Unentschieden, 1 Niederlage war es bisher. Also war es schon wichtig, auch dann jetzt für dieses anstehende Highlight mit der Möglichkeit, den DFB-Pokal einzuziehen.
Ja, du hast ja gerade gesagt, also man spricht ja sonst immer, wenn du jetzt unentschieden spielst, wenn man dann verliert, du hast jetzt, hast jetzt immer wieder verloren. Zumindest hast du jetzt 4 Spiele gespielt, aber hast jetzt keins gewonnen. Mhm. Und wenn du dann halt alle Spiele unentschieden spielst und dann eins gewinnst, sagst du, bist ungeschlagen halt. Ne? Das ist halt immer so. Aber ich glaube, wir können das ganz gut einschätzen. Und wie gesagt, also auch für die Liga war es halt sehr, sehr wichtig, dass wir da jetzt nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Und für die Jungs freut es mich halt einfach, weil die halt auch echt gekämpft haben in dem Spiel. Und das hat man halt auch gesehen.
Ja, schön. Nun kommt Lohne zu euch. Die waren schon mal hier. Es ist jetzt das dritte Duell in dieser Saison. 3-2 habt ihr das Hinspiel zu Hause gewonnen. Jetzt vor kurzem gab es das 0:0 in Lohne. Ja, wie groß ist die Vorfreude auf das Spiel? Gerade auch mit Hinblick, dass die Kulisse fünfstellig wird, ne?
Ja, also die Jungs freuen sich auf das Spiel. Das Stadion wird ausverkauft sein. Und ich glaube, das war seit dem letzten, also zumindest bei dem Relegationsspiel gegen Waldhof Mannheim, war das schon selten nicht mehr so voll ausverkauft. Und ich glaube, dass man das einfach mitnehmen muss auf dem Platz. Und sobald du ja hier in den Angriffsmodus gehst und das Publikum halt mitzieht, dann bist du dann einfach in einem Kampfmodus drin, wo du dann einfach auch nach vorne peitschst und dann hast du dann die Fans im Rücken. Und ich hoffe, dass wir dann relativ schnell dann auch die Fans dann halt auch wieder begeistern können und auch einfach auch das Spiel gewinnen können.
Worauf wird es in diesem Spiel ankommen? Ist es die Tagesform?
Ja, die Jungs müssen halt wissen, um was es halt geht. Halt. Na, das ist ein Endspiel quasi. Es gibt jetzt kein Rückspiel, sondern müssen halt alles raushauen, was sie halt haben. Jeder muss seine Körner halt komplett aufbrauchen. Wir haben, glaube ich, eine gute Bank dann. Und dass wir dann halt einfach mit dem Fokus halt, wir wollen Pokalsieger sein. Wir wollen in den DFB-Pokal rein. Und das ist halt die größte Aufgabe für den Verein. Für die Jungs ist das halt natürlich auch ein Ausrufezeichen halt für die Liga selber und halt auch für die Historie. Es ist einfach geil.
Da gebe ich dir recht. Das macht sich immer gut in den Geschichtsbüchern, ne? Und auch in der eigenen Vita, klar. Wenn du an diese Saison denkst, Heimspiele in der Hensch Arena, da waren schon ein paar Highlights jetzt dabei, oder?
Ja, absolut. Also immer wenn du dann aus dem Spielertunnel kommst und zum Warmmachen und dann schon die Leute schon echt frühzeitig da sind, macht das Aufwärmen umso mehr Spaß. Und wenn du dann halt wieder in die Kabine gehst und dann wieder rauskommst und dann halt mit den Leuten halt einläufst und das ganze Stadion ist blau-weiß und die peitschen dich nach vorne und feiern dich halt einfach, das ist halt einfach emotional pur. Und das ist halt einfach, das hat auch immer beflügelt halt. Ne? Und das ist halt, was die Jungs aufsaugen sollen und dann halt einfach auch umsetzen können dann in Leistung und dann wird das halt auch zum Erfolg kommen.
Ja, jetzt steht der nächste Höhepunkt an. In eurer Pokalsaison gegen Jeddelo 2 und auch gegen Drochtersen ist es jeweils ins Elfmeterschießen gegangen. Also die beiden Spiele, die waren auch schon spannend. Beides mal eine Führung verspielt, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Welches Spiel war für dich spannender?
Ja, beide halt, ne? Weil du schon sagtest, wir hatten es halt eigentlich schon in der Hand gehabt und dann haben wir es halt leichtfertig dann wieder hergegeben. Aber ich glaube, für die Zuschauer war das halt Elfmeterschießen halt viel, viel spannender als das Spiel selber dann. Und auch für uns ist es sehr, sehr emotional gewesen, weil du dann halt auch mit guten Schützen halt hattest. Und ja, von mir aus brauchen wir nicht ins Elfmeterschießen gehen, sondern also können wir halt gerne vorher schon alles klar machen, das wäre mir lieber. Aber wenn es halt einfach auch für die Kulisse und so, für die Spannung dann, wäre das halt Elfmeterschießen halt schon das Nonplusultra dann.
Also der Plan ist es nicht, ins Elfmeterschießen wieder zu gehen, aber es kann natürlich passieren. Ne?
Das ist richtig.
Ja, man muss sich da ja dann auch irgendwie in gewisser Weise darauf vorbereiten. Habt ihr da schon irgendwie extra Schichten in dieser Hinsicht hingelegt oder eingelegt?
Jetzt nicht explizit. Also wenn du das halt trainierst, ist ja immer noch was anderes, als wenn du dann halt vor 13.000 Zuschauern oder oben im Training, wo vielleicht drei Leute zugucken, ohne Druck oder so. Das ist dann immer noch was anderes halt. Ne? Wie ist das Spiel? Wie bist du ins Spiel gekommen? Hast du 1-0 geführt? Bist du 1-0 in Rückstand geraten? Bist dann ins 1-1 gekommen? Das kommt alles so dazu, die Emotion halt. Ne? Deswegen kann man das so extrem jetzt gar nicht so trainieren.
Aus Torwartsicht, wie bereitet man sich, also wenn man weiß, man spielt jetzt gegen Blau-Weiß-Lohne, wie bereitet man sich da auf ein mögliches Elfmeterschießen vor?
Ja, du hast ja gewisse Sachen, wo man halt nachschauen kann halt, ne? Und dann halt sprichst du mit deinen Keepern und guckst dir halt die Sachen halt an, versuchst das halt so gut wie möglich halt vorzubereiten und im Endeffekt ist es halt so, dass du, sage ich zu meinen Leuten, ich gebe euch die Vorgabe vor. Aber im Endeffekt seid ihr dann aber im Tor und müsst jetzt selbst entscheiden. Wenn ihr denkt, er läuft an und schießt vielleicht doch in die andere Ecke, als was ich euch gesagt habe, und ihr haltet den Ball, dann habt ihr alles richtig gemacht. Halt, ne? Und wie gesagt, ich reiß da auch keinen Kopf ab, aber im Endeffekt ist derjenige, der im Tor steht, der Verantwortliche und muss dann halt auch einfach die Entscheidung dann treffen.
Hast du auch so einen Elfmeter-Spickzettel in der Tasche? Wie Andreas Köpke 2006 bei der WM, hat er ja für Jens Lehmann einen gegeben.
Nein, das war so, hatte ich das noch nie gehabt. Ich hatte das dann, war dann die letzten 2 Jahre, weil ich hier in Meppen, wo wir dann gegen Assel gespielt hatten, hatte mir dann mein Torwarttrainer dann auch so einen Zettel gegeben. Alle, die da drauf standen, haben immer in die andere Ecke geschossen. Ja, und deswegen, ich sage immer, es ist gut, wenn man vorbereitet ist, aber im Endeffekt, wie gesagt, ist es halt so, dass wie der innere Körper dann gerade sagt, okay, ich gehe jetzt in die andere Ecke, weil ich einfach das Gefühl habe, dass er vielleicht dahin schießt hat. Ne? Du kannst natürlich auch ein bisschen, jetzt nicht den Hampelmann machen, aber du kannst halt trotzdem mit dem Spieler halt schon ein bisschen Theater machen, halt ein bisschen lange warten oder so, noch nicht auf der Linie gehen, wenn er schon da steht oder so. Das kann man dann alles schon ein bisschen bearbeiten dann.
Diese kleinen Psychotricks.
Sozusagen, ja.
Ja, auf die kommt es vielleicht dann auch gerade dann beim entscheidenden Elfmeter auch mal an, ne?
Ja.
2021 habt ihr das Finale gegen Drochtersen-Assel im Amateurstadion in Hannover gespielt. Da warst du auch in der Situation, dass ihr im Elfmeterschießen ran musstet. Ja, welche Änderungen hast du insgesamt an das Spiel erstmal?
Ich glaube, wir gehen mit 1-0 in Rückstand. Und das war dann schon so ein kleiner Nackenschlag für uns. Aber in der Phase haben wir dann schon versucht, dann halt zusammenzuhalten, ne? Und haben dann, glaube ich, weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ob es Tankulic war, der das Tor gemacht hat.
Der hat das 2-2 am Ende gemacht.
Das 2-2 zum Schluss halt, ne? Genau. Und da war schon echt Emotion pur dann halt, ne? Dass man halt sieht, okay, wir können es doch schaffen. Und deswegen war es halt so wichtig, dass wir dann halt diesen Ausgleich machen. Und ich glaube, Assel hat damit auch nicht mehr gerechnet, dass wir da halt nochmal so eine Spitze setzen. Und ja, im Endeffekt haben wir dann halt im Elfmeterschießen dann gewonnen.
Ja, da war so der psychologische Vorteil vielleicht auf eurer Seite. Gegen Drochtersen Assel zu Hause hier war es genau andersrum, ne?
Richtig.
Da war es ja diese elendlange Nachspielzeit, ja, wo dann noch das 2-2 gefallen ist. Und dann habt ihr, glaube ich, auch erst zurückgelegen im Elfmeterschießen und dann das Ding doch noch gedreht wieder.
Genau.
Das war ja an Wendungen nicht zu überbieten. Ne?
Deswegen, halt, also diese Achterbahn an Emotionen, das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Halt, ne? Deswegen sage ich, wäre es halt gut, wenn die Jungs dann das Spiel halt vorher schon drehen.
Markus Beimert, ehemaliger Rechtsverteidiger beim SV Meppen, hat im Elfmeterschießen dann das erste Mal nicht getroffen. Da wart ihr sozusagen einen hinten dran.
Genau.
Und danach hast du dann zwei gehalten. Wie geht man mit diesem Druck oder mit dieser Drucksituation, wie geht man in dem Moment damit um? Als Torwart jetzt.
Druck habe ich damals nicht so richtig verspürt. Ich wollte halt einfach für meine Mannschaft da sein halt. Und für denjenigen, für Balle halt, damals, wollte ich ihn halt einfach halten, ne? Um ihn halt zu zeigen, dass wir halt als Mannschaft zu ihm stehen halt. Und ja, war halt in der richtigen Ecke. Und habe ihn halt dann gehalten. Und das habe ich dann, glaube ich, auch mit Emotionen dann halt auch gezeigt dann in dem Video. Und ja, und das beflügelt halt einen auch ein bisschen halt. Ne? Und ich glaube auch, im Endeffekt ist dann auch der Druck eher dann auch beim Schützen, weil du halt nicht weißt, was macht der Torwart oder wohin spekuliert er vielleicht. Und deswegen denke ich eher, war der Druck dann eher dann halt bei dem Schützen halt.
Am Ende ist es gut ausgegangen. Ihr habt den Pott geholt.
So sieht's aus.
Habt ihr damals eigentlich feiern können? Also richtig? Oder habt ihr es getan?
Ja, das war ja, glaube ich, die Zeit, wo wir danach abgestiegen sind, halt, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ja, ich meinte jetzt eher in Bezug auf Corona. Ach so. War da schon was möglich? Ich weiß es gar nicht.
Ja, also wir haben dann schon ein bisschen Bier getrunken halt, ne? Aber im Endeffekt war es halt so, dass so ausgiebig, wie wir es sonst hätten feiern können, wie wir es halt hier im Emsland kennen, war es halt dann nicht.
Ja, schade. Aber ihr hattet immerhin den Pott in der Hand und ihr hattet das Ticket für den DFB-Pokal. In der nächsten Saison habt ihr dann gegen Hertha BSC hier zu Hause gespielt. Leider 0-1 verloren. Ich habe mal bei dir geguckt, das war, glaube ich, dein einziges DFB-Pokalspiel, was du gemacht hast.
Dann hast du nicht recherchiert. Nicht gut. Ich habe in Hessen-Kassel auch gegen Fortuna Düsseldorf schon gespielt.
Okay.
DFB-Pokal, ja.
Was ist denn das Besondere am DFB-Pokal, an diesem Wettbewerb?
Das siehst du ja gegen Saarbrücken. Also was die ja gerade liefern, ist natürlich absolute Sahne. Dass halt im DFB-Pokal halt alles möglich ist. Halt, ne? Da ist das auf Deutsch gesagt jetzt scheißegal, in welcher Liga du spielst. Das heißt, der DFB hat seine eigenen Gesetze. Und wenn du da halt alles rausknallst, was geht, ist halt alles möglich. Halt, ne? Und damals war es halt auch so, dass wir halt relativ frühzeitig halt angefangen haben. Und ich glaube auch, so, bis dahin sah es auch gar nicht so schlecht aus für uns. Halt, ne? Und das ist halt immer der Vorteil, dass wir halt dann schon ein, zwei Spiele halt gespielt haben und die Bundesligisten damals dann erst das ihr quasi erstes Pflichtspiel ist halt, ne? Und das ist dann so der Vorteil für die in Anführungsstrichen Amateurclubs oder die niederen Vereine. Und ja, war ärgerlich, weil ich glaube, da war schon was möglich. Und ja, das war ja schade.
Ja, man kann ja auch nicht jedes Mal, oder es passiert ja nicht jedes Mal sowas, gerade was bei Brücken passiert, ne? Das ist ja schon krass, ne? Wie die einen nach dem anderen daraus gekriegelt haben. Ja. Ne? Ja, zwei Jahre davor habt ihr auch gegen Drochtersen im Finale gestanden. Da ist leider 0-1 ausgegangen. Wie ist es, im Finale zu verlieren?
Beschissen. Ja, weil du halt, das ist halt nochmal so die Kirsche auf der Sahnetorte, dass du dann halt nochmal die Saison nochmal gut beenden kannst halt, ne? Und dann, wenn du dann halt so verlierst, ist das dann echt schon, ja, so ein Nackenschlag halt, ne? Weil das dann halt echt schon, ja, du hoffst damit, dass du dann den DFB-Pokal bekommst, weil das einfach auch dann halt auch für den Verein einfach gut ist. Und ja, das ist halt einfach ärgerlich halt. Ich glaube, auch da war es auch kein gutes Spiel von uns. Und deswegen war es halt umso schöner, dass wir dann halt dann nochmal die Chance hatten gegen sie und dann halt auch nochmal zu gewinnen hat.
Habt ihr Revanche geübt sozusagen?
Sozusagen, ja.
Ja, Vorbereitungen laufen auf das Spiel. Ich denke auch mal, dass du deine Torhüter gut vorbereiten wirst. Gehe ich jetzt mal von aus. Und das auch, was deine beiden Jungs mir wieder gespiegelt haben. Im Winter hat ein Wechsel im Tor stattgefunden. Julius Pünd ist für Bennett Schmidt ins Tor rotiert, ist die neue Nummer 1. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was waren die Gründe dafür, dass ihr euch dafür entschieden habt?
Ja, wir haben die Jungs dann einfach in den, im Sommer, weil der Trainer dann halt, der neu dazugekommen ist, oder wollte er jetzt nicht gleich den Wechsel machen halt, sondern erstmal Benno spielen lassen und wollte dann halt im Winter dann halt einen offenen Zweikampf machen,
ja.
Weil er dann halt sich dann auch beide, von beiden dann halt einfach auch einen Überblick machen kann. Und Pünni war dann halt einfach in den Trainingstagen oder in Trainingswochen, die wir dann vor dem ersten Spiel hatten, war halt einfach ein Tick besser. Und das haben wir halt auch Benno so gesagt. Und, aber Benno ist vom Typ her halt einfach auch einer, der halt nicht aufgibt hat. Ne? Er ist jetzt klar, weil die Nachricht halt musste erst mal schlucken, aber trotzdem ist er dann halt so ein Typ, der dann halt trotzdem Gas gibt, oder der dann auch im Training Gas gibt und der sich dann halt nicht hängen lässt. Und da ziehe ich halt einfach meinen Hut davor. Und, so ein Typ war ich halt auch, das habe ich ihm halt auch gesagt, dass ich halt auch öftere Nackenschläge bekommen habe. Aber du tust dir halt einfach keinen Gefallen, wenn du dann halt einfach deine Leistung schmälerst oder du dich dann halt im Training halt nicht Gas gibst, weil dann zieht das die Mannschaft ein bisschen runter und deine Leistung geht runter. Dann verletzt du dich vielleicht, weil du nicht richtig in den Zweikampf gehst und dann ärgerst du dich noch mehr. Und das macht Benno also gerade sehr, sehr gut.
Inwiefern bist du oder wird der Torwarttrainer in solcher Entscheidung eingebunden? Besprecht ihr das untereinander oder ist es eine Entscheidung des Trainers an sich oder?
Nein, also wir sind ja, wie gesagt, gefühlt 24-7 sind wir ja in dem Büro und wir unterhalten uns da schon oder haben einen engen Austausch und besprechen auch, was Pro und Contra ist und da ist dann schon gemeinsam mit Putti und mit Adrian sitzen wir da schon zusammen und dann halt auch das Bestmögliche halt einfach rauszuholen.
Julius Pünd und Bennett Schmidt, worin unterscheiden die sich, die beiden Torhüter? Vielleicht auch in ihren Stärken?
Ja, wenn ich das jetzt erzähle, hören die anderen Vereine ja alle mit. Das ist natürlich jetzt nicht so clever. Ne? Also, beide die Jungs sind halt super, super, super Charakter halt. Ne? Ich habe es in manchen anderen Vereinen gesehen, wo du halt nur dem Torhüter Hallo und Tschüss sagst. Das gab es schon öfters. Aber hier ist es wirklich, dass die Jungs halt sich untereinander halt unterstützen halt im Training selber. Pünti hatte das im Sommer halt gut gemacht, wo er die Nummer 2 war, hat auch sauber mitgemacht und sauber ordentliche Bälle gespielt und das hatte ich halt, wo ich in anderen Vereinen war, halt nicht, wo du dann halt die Nummer 2 dann war, kriegst du halt auch mal Drecksbälle zum Aufwärmen hin, wo du sagst, okay, was soll das halt, ne? Und genauso ist es jetzt umgedreht mit Benno halt, ne? Er gibt halt auch von hinten Druck, das soll er auch machen, weil Pünti ist jetzt einer, der braucht das halt und dass er sich halt nicht ausruhen darf, ne? Er ist jetzt noch ein junger Kerl, hatte noch nicht so viel auf der Agenda und deswegen muss er jetzt einfach auch dranbleiben und dafür ist halt Benno da, dass er ihm von hinten Druck macht und das machen die beide gut, die akzeptieren das Ganze und versuchen da halt auch die Qualität hochzuhalten.
Ja, ich habe mich mal bei den beiden Keepern nach dir erkundigt.
Jetzt bin ich gespannt,
ja.
Ob es denn morgen eine Strafeinheit gibt oder nicht.
Ja, Benno hat auch schon sowas angedeutet. Na.
Moin Christoph, zu deiner ersten Frage. Was zeichnet Erik als Torwarttrainer aus? Für mich ist es zuallererst die menschliche und charakterliche Komponente, die ihn auszeichnet. Er hat nicht ohne Grund in diesem großartigen Verein ein unfassbares Standing. Und ich würde sagen, für den SV Meppen hat er Legendenstatus. Das erklärt mir jetzt auch, wieso es die Nummer 1 hier immer schwer hatte. Für mich hat er den perfekten Übergang vom Spieler zum Trainer geschafft. Also mit welchem Engagement, mit welcher Akribie er täglich mit uns arbeitet und die Trainings und die Spiele vor- und nachbereitet, das hat schon Top-Niveau. Mir macht das riesigen Spaß, mit ihm täglich auf dem Platz zu stehen. Er schafft es, eine super Atmosphäre im Torwart-Team herzustellen, sodass wir trotz Konkurrenzsituation eine Menge Spaß im Training haben. Denn traditionell ist es in den Torwartabteilungen ganz schmaler Grad zwischen negativer und positiver Konkurrenzsituation. Das schafft Erik so perfekt umzusetzen, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Denn so darf sich keiner von uns beiden ausruhen. Auch wenn ich momentan nicht spiele und der Fokus nicht auf mir liegt, investiert er sehr viel Zeit in mich und arbeitet gezielt an meiner Weiterentwicklung. Hinzu kommt, dass Erik sehr nah an uns dran ist, weshalb er als junger Torwarttrainer unfassbar empathisch mit Torwartdingen umgeht. Zu deiner zweiten Frage. Eine spezielle Übung gibt es dahingehend nicht. Was ich aber sagen kann, wenn wir in den Übungen Mehrfachaktionen haben, das heißt 3, 4, 5 Schüsse nacheinander in einer Aktion, dann passiert das regelmäßig, dass er unseren Puls in die Höhe treibt. Zu deiner abschließenden Frage. Es gibt da ein bestimmtes Kleidungsstück, das bei Erik nicht fehlen darf. Was das ist, das musst du ihn allerdings selber fragen, weil ich das unter das Kabinengeheimnis definieren würde. Man kennt ja den Spruch, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Und da halte ich mich auch absolut dran, weil ich morgen ungerne mit Medizinbällen trainieren möchte. Was aber so noch zu erwähnen ist, was ich auch als Marotte zählen lassen würde, ist, dass er mit seiner Frau Mandy gefühlt 7 Tage die Woche am Stadion ist. Da packen die beide irgendwas an, organisieren Events am Fanshop oder machen was rund um die Mannschaft, sodass man abschließend sagen kann, dass die schon sehr schwer Nein sagen können und immer hilfsbereit sind.
Ja, das war Bennett Schmidt, den wir gehört haben. Keine Angst, ich frage jetzt nicht nach dem Kleidungsstück.
Okay.
Sondern ich möchte auf den letzten Aspekt eingehen, den Bennett angesprochen hat. Du und deine Frau, ihr seid sehr hilfsbereit, seid immer hier, gefühlt 7 Tage, hat er gesagt. Mir ist auch aufgefallen, dass du viele Projekte am Laufen hast und dich sozial engagierst. Ja, was sind das für Projekte, die ihr da macht?
Ja, ich hatte ja, glaube vor 2 Jahren hatte ich halt auch ein Trikot versteigern wollen oder habe ich versteigert für das Kinderhospiz. Und uns Fußballern geht es einfach gut. Und dafür gibt es halt andere Leute, denen es halt nicht so gut geht. Und das wollte ich halt einfach wiedergeben, weil das Leben, was ich halt habe, können andere vielleicht nicht so führen. Und ich bin jetzt nicht einer, der jetzt hier auf hohem Niveau halt irgendwo das Geld halt rausschmeißt oder so, sondern ich bin schon einer, der damit umgehen kann und will halt auch, dass Leute, denen es halt nicht so gut geht, einfach unterstützen halt. Ne? Und es gibt halt, ja, leider Gottes halt so viel Elend auf der Welt und deswegen sage ich halt immer, über Kleinigkeiten brauchen wir uns jetzt nicht aufregen halt, ne? Weil es gibt so viel Scheiße, was halt noch schlimmer ist, als wo wir uns halt vielleicht über Kleinigkeiten halt aufregen. Und Deswegen wollen wir halt einfach auch uns dafür halt einsetzen, dass es halt Leuten, denen es halt nicht so gut geht, halt einfach ein bisschen unter die Arme helfen, auch wenn es ein paar Euros sind. Aber da versuchen wir halt schon, da irgendwas auf die Beine zu stellen, dass wir da halt den Leuten einfach Unterstützung geben.
Ich glaube, das Letzte, was du jetzt gemacht hast, war diese Movember-Aktion?
Ja, genau. Die habe ich jetzt, seitdem ich jetzt hier im Meppen bin, habe ich die immer laufen im November. Und da kommt schon gut viel Zusammenhalt nahe und das geht halt direkt in diese Foundation. Es geht jetzt nicht alleine nur um Hodenkrebs oder allgemein, sondern halt auch für Männer, die halt auch einfach halt psychisch krank erkranken. Und das ist dafür da, dass das halt noch mehr erforscht wird und unterstützt wird.
Ja, auf jeden Fall sehr lobenswert da dein Einsatz. Da kann man nur den Hut vorziehen. Ich finde, Bennett hat es in seiner Sprachnachricht, ist es zumindest so rübergekommen, auch diesen Wechsel von Nummer 1 zu Nummer 2 hat er, glaube ich, gut hinbekommen. Hast du ja auch schon gerade gesagt. In Meppen hattest du auch schon mal die Situation, da hat, glaube ich, Thorsten Frings auf Luca Pluchmann gesetzt. Ne?
Ja, jetzt ich hatte die zweimal, hatte ich die sogar.
Zweimal, ne? Ja. Aber ich habe die jetzt beispielhaft mal rausgesucht.
Genau.
Wie ist es als Torwart, wenn man gesagt bekommt, so, jetzt ist die andere Nummer 1?
Das ist hart, weil du halt 2 Jahre vorher unumschworene Nummer 1 bist. Dann kommt ein neuer Trainer, dann wird halt ein neuer Torwart halt dazugeholt. Mhm. Und das, was halt so ein bisschen das Haar in der Suppe war, halt, dass halt Thorsten halt und Blokmann halt aus einem gleichen Verein gekommen sind oder er ihn halt kannte. Das war dann halt schon so ein bisschen fader Beigeschmack halt. Ne? Und dann hat so die Äußerung, wie sie es mir gesagt haben, dass er jetzt die Nummer 1 ist, hat halt im Ganzen überhaupt nicht gepasst und deswegen sieht man das dann halt schon wieder ein bisschen anders halt, ne? Und das war dann halt schon so, weil er dann halt auch nicht vom Typ her, also Luca Blokmann vom Typ her einfach, der hat sich hier nicht drauf eingelassen halt, ne? Er war jetzt nicht so der Typ, der dann halt sich auf das Emsland eingelassen hat, auf die Kultur, auf die Leute, sondern er hat halt seinen Stiefel halt, gespielt. Er dachte, er ist halt der schlechthin Keeper, mag sein, ist jetzt auch kein schlechter, aber im Großen und Ganzen kam er halt hier bei den Fans halt nicht so an halt. Ne? Und das ist ihm, glaube ich, so ein bisschen auf die Füße gefallen. Und dann vor allem mit seiner schweren Verletzung halt, was halt Gottes wieder top ist. Ne? Weil so eine Verletzung willst du wirklich gar keinen, weil das ist einfach wirklich mit Abstand die schlimmste Verletzung, die du bekommen kannst, bis auf die Achillessehne, wenn die halt wegfliegt. Aber das ist dann halt schon so, wo du sagst, ja, da hat er sich halt auch wieder rausgekämpft. Er ist halt auch ein Macher, weil er halt auch Ziele vor Augen hat. Und da war er einfach sehr professionell. Aber vom Menschlichen her kam ich mit ihm überhaupt nicht klar. Halt. Und das ist das, was ich gesagt habe. Wenn du dann halt das Torwartspiel, diese Harmonie einfach nicht hast im Torwarttraining, dann macht es halt auch keinen Spaß.
Ja, das glaube ich. Man ist ja enttäuscht, aber muss gleichzeitig professionell irgendwie versuchen, damit umzugehen. Ja. Man will ja auch nicht die beleidigte Leberwurst spielen. Nein, oder sowas. Richtig.
Ne? Deswegen ist mir dann auch die Harmonie zwischen den Torhütern, die sollen jetzt nicht zusammen jeden Tag essen gehen oder so oder die Freizeit miteinander verbringen. Aber im Training sollen die halt sich schon Konkurrenten sein, aber auf gute Basis halt. Ne? Nicht irgendwelche Stinkbälle, damit der andere blöd aussieht, sondern schon ordentliche, saubere Bälle spielen und trotzdem halt, dass die Qualität hoch bleibt und dass wir dann trotzdem halt einfach in dem Gespann halt einfach Spaß haben.
Ja, das hat Ben euch auch gemeint, glaube ich, mit positiver Konkurrenzsituation, ja. Und dass dieser schmale Grat zu negativen Konkurrenzsituationen, ja, wie gesagt, halt schmal ist. Hast du in deiner Karriere schon mal sowas erlebt, vielleicht auch als du noch junger Keeper warst, so eine negative Konkurrenzsituation?
Ja, da war ich jetzt nicht mehr jung. Also was heißt jung? Also jung ist für mich dann halt so zwischen 17 und 22 Jahre. Na, ich war dann in Erfurt und der Philipp Klevin war damals die Nummer 1. Mhm. Der war aus der Jugend halt und damals war es dann so, dass ich dann von RB Leipzig dann da hingekommen bin. Und dann hatte, ja, der Zweikampf war jetzt nicht richtig ausgesprochen, sondern es war halt schon, dass er die Nummer 1 ist. Er hat dann halt ein paar Spiele halt gebockt halt und Christian Breuse war damals Trainer und hatte dann halt auch den Wechsel angegeben. Und ja, dann war es dann halt so, dass vorher war ja Friede, Freude, Eierkuchen, haben wir uns normal unterhalten und sobald er dann als Nummer 2 war, gab es nur ein Hallo und das war's. So, und das, wo ich sage, wofür? Der war 4 Jahre jünger als ich. Mhm. Mit welchem Recht? Ne? Und das habe ich dann nicht ganz verstanden. Und deswegen ist er dann halt auch so in dieser, ja, ich bin halt ein Typ, der mir, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ich dann enttäuscht werde, dann ist es relativ schnell durch. Na, das ist halt bei Skorpion ist das einfach so. Dass wenn du enttäuscht wirst, ist es relativ schwierig, dann halt wieder das Vertrauen aufzubauen.
Ich bin auch Skorpion.
Ja, und deswegen ist das halt einfach so, dass halt, ja, wenn das halt dann gebrochen wird, ist das halt einfach echt schwierig, dann halt wieder eine Basis aufzubauen. Und das war dann halt bis dahin halt auch nie wieder gut gekommen.
Ja, schade, dass das dann, du hast es mir ja vorher wahrscheinlich, hast du ja gesagt, dann auch nicht gemacht.
Ne? Nein,
dass
richtig.
Dass man das dann so,
richtig,
so wiederbekommt oder nicht wiederbekommt. Ja. Ne? So, jetzt hören wir mal den zweiten Torhüter, den Julius.
Was Erik für mich persönlich als Torwarttrainer auszeichnet, ist nicht nur, dass er durch die vielen Jahre seiner Karriere einfach immer gut Bescheid weiß, wo man sich wie genau noch verbessern kann. Denn ich habe neben dieser typischen Spieler-Trainer-Beziehung ja auch mit Erik 2 oder 3 Jahre zusammen trainiert. Das macht für mich auch einfach nochmal ein besseres Miteinander. Sagen wir, man kann vielleicht nochmal besser und ehrlicher miteinander sein. Das ist wirklich top und ist auf jeden Fall etwas, was Erik für mich besonders auszeichnet. Abgesehen davon muss man auch sagen, dass trotz seiner ersten Saison als Torwarttrainer er immer neue Ideen für verschiedenste Übungen hat, was das Torwarttraining ja in irgendeiner Art und Weise ja schon spannender macht, als wenn man immer irgendwie das gleiche Programm abspult. Das gehört definitiv auch dazu. Zu der Frage, was denn wohl die anstrengendste Übung ist, kann ich mich nur an eine Form erinnern, die wir mal gemacht haben. Da waren ganz viele Hürden aufgebaut, da musste man immer sehr viel, sehr hoch springen und da kann einem schon mal die Pumpe losgehen. Wenn man die Sprünge dann noch in andere Übungen einbaut, dann würde ich sagen, ist das schon sehr, sehr anstrengend. Ansonsten kann man sich auch jede andere Übung anstrengend anfühlen, je nachdem, wie viele Aktionen man halt in einem Durchgang hat. Bei der Frage, welche Marotte Erik hat, müsste ich, glaube ich, länger nachdenken. Klingt zwar nicht wirklich plausibel, weil wir alle irgendwie mehr oder weniger Marotten haben, aber da fiel mir jetzt leider nichts ein. Klar gibt es immer mal Dinge, die einem auffallen, die öfter vorkommen, wie zum Beispiel, dass Erik immer auf längeren Busfahrten seine Matratze im Bus dabei hat. Aber so richtige Marotten sind mir bei Erik bis hierhin noch keine aufgefallen. Ich denke, das spricht wohl für ihn.
Was ist das für eine Matratze?
Ja, das war damals, wir haben ja diesen Bus, wo du dann halt die Vorderreihe, die kannst du dann quasi so umklappen und dann kannst du deine Beine lang machen. Ja. Das Problem ist halt aber dadurch, dass ich so lange Beine habe, sitze ich dann halt so halb geknickte Beine halt. Ne? Und dann, wenn du dann zwar hinten die Lehne rummachst und dann halt der Busfahrer mal ein bisschen doller bremst, dann kann es passieren, dass er dazwischen rutscht. Und dann hatte ich mit Putti, hatte ich dann damals über das Internet mal geschaut, was es dann halt so für Matratzen halt gibt. Da habe ich so eine Faltmatratze gefunden, die genau dazwischen passt, zwischen die Sitze. Und da habe ich mich dann halt immer komplett hingelegt halt. Ne? Habe dann schön geraden Rücken gehabt, habe meine Kopfkissen gehabt, meine Decke und habe da unten dann Filme geguckt oder Nintendo Switch gespielt und das war dann einfach viel entspannter, als weil mir sonst immer dann der Arsch eingeschlafen ist, dann bei 7 Stunden Fahrt hat. Dann steigst du aus dem Bus und bist noch mehr geredet als vorher, obwohl der eigentlich, der ist schon bequem, aber wenn du dann wirklich halt 7 Stunden nur auf dem Arsch sitzt, dann schläft dir der Po hinten ein und du weißt gar nicht, wo vorne und hinten ist.
Ja. Und das geht auch in die Knie, ne? Wenn du ständig dann angewinkelt hast.
Deswegen halt. Ne? Und wenn die Krönung ist natürlich, wenn dein Vordermann dann noch die Sitzlehne nach hinten macht und die Zehen vorne sind, dann kannst du die auch mal schön einklemmen lassen halt. Ne? Und deswegen da unten hatte ich da schön meine Ruhe gehabt und hab da meine 7 Stunden da unten gelegen. Außer wir hatten eine Pause, dann bin ich halt kurz hochgeklettert. Aber das war schon sehr, sehr entspannt da unten, ja.
Schön, schön. Ja, wenn man jetzt beide Toyota, die Sprachnachrichten mal zusammenfasst, beide haben neben dem Fachlichen vor allem das Miteinander, die menschliche und die charakterliche Komponente hervorgehoben. Legst du neben dem Sportlichen natürlich auch besonderen Wert dann in deiner Arbeit als Trainer?
Inwiefern?
Ja, dass du das förderst,
ach so,
das Miteinander und so.
Ja, das absolut, weil ich das selber vorlebe. Und das eine ist, dass wie du mit Leuten halt umgehst, ist einfach respektvoll. Und das lebe ich halt einfach vor. Und mit welchem Recht sollte man keiner Person respektlos gegenübertreten halt. Ne? Und wer mich gut behandelt, wird auch gut behandelt. Und das ist halt einfach so, dass die Harmonie einfach stimmen muss halt. Ne? Und wenn ich das nicht vorlebe, kann ich das halt nicht einfordern. Ne? Und deswegen ist es halt so, dass ich das halt schon von den Jungs halt erwarte, dass sie sich ordentlich halt zwar auch die Bälle um die Ohren hauen, aber mit einer gewissen Ordentlichkeit halt. Ne?
Cool, ja. Es ist jetzt deine erste Saison als Torwarttrainer, sprich, du bist jetzt, machst das jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr. Ja, wie gefällt dir deine neue Rolle nach dieser Zeit jetzt auch im Nachhinein? Im Sommer haben wir ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Damals meintest du, du müsstest dich noch ein bisschen reinfuchsen. Hast dich reingefuchst?
Ja, schon. Also du hast jetzt so deine gewissen Abläufe, wie wann du die Videos machst und wie du das Training vorbereitest. Dadurch, dass ich jetzt noch die U19 habe, wie du dann machst, wenn du dann halt fertig mit dem Training bist, dann gehst du kurz duschen, dann kannst du dann das Training für die U19 vorbereiten und Videos schneiden für den Gegner. Dann halt nach dem Spiel zum Beispiel ist dann direkt halt die Kamera auswerten, direkt auf die Festplatte, nächsten Tag dann halt direkt halt sich an den Laptop setzen, je nachdem, erst mit Benno oder mit Pindy dann auf dem Platz, dass wir da noch ein bisschen was halt machen halt, ne? Und danach geht's halt direkt vor den Laptop und dann halt die Spielauswertung und dann ist meist Dienstag oder Mittwoch dann halt direkt dann die Auswertung, was kann man besser machen, was war gut, was hätte der in dieser Situation halt besser machen können, gebe ich ihnen dann halt so ein paar Vorgaben und dann versuche ich das halt, das, was mir dann in den Spielen aufgefallen ist, dann halt auch in die Trainingswoche mit reinzunehmen. Mhm. Das, was wir dann halt einfach besser machen halt. Ne? Und das funktioniert eigentlich bis jetzt ganz gut.
Also war es, wie ich so raushöre, wie tief du da drin bist und wie strukturiert du arbeitest, war es für dich die richtige Entscheidung, im Sommer aufzuhören? Oder juckt es noch manchmal in den Fingern?
Ja, also das Problem war ja, das war ja nie so richtig mit mir besprochen halt. Ne? Aber trotzdem ist es halt schon schön, so einen gewissen Schubser zu bekommen. Mhm. Weil das einfach auch die Aufgabe jetzt ist, die halt auch für längerfristig dann halt auch geplant ist halt. Ne? Man kann halt nicht mehr bis 43 Fußball spielen, das funktioniert halt nicht. Und da habe ich dann halt schon für mich dann erkannt, in Zukunft dann halt oder in die Zukunft zu blicken, dass das dann halt mehr Sinn macht, wo du dann halt auch länger in dem Fußball halt tätig bist halt. Ne? Und dann war das halt dann so, dass dann halt gerade diese Stelle halt frei wurde. Und ich halt den Verein halt, habe ich sehr ins Herz geschlossen und allgemein auch die Fans und allen drum und dran. Und deswegen ist es halt für mich halt einfach auch eine Ehrensache, dann halt hier als Torwarttrainer halt arbeiten zu dürfen. Und Adrian und Putti, mit denen ist das halt auch ein super, super Trainergespann halt, weil es eine absolute Harmonie zusammenpasst hat. Ne? Wir flachsen halt auch viel im Trainerbüro rum und kritisieren halt auch viele Sachen. Und selbst wenn Benno oder Pündi halt spielt und dann halt irgendwelche Fehler waren, dann kann ich mir dann schon was anhören. Und dann kriegen meine Jungs dann halt dann in der Videoanalyse dann direkt was auf die Finger. Und wir dürfen die sich das halt anhören und dann versuchen wir das dann halt einfach besser zu machen an dem Training halt. Das dann direkt umzusetzen, die Fehler und dann das dann auch so ein bisschen mit Drucksituation halt ein bisschen dann mit einzubringen halt.
Du hast gerade gesagt, Fans, Verein, alle ins Herz geschlossen. Bist jetzt seit fast 7 Jahren hier. Wirst du im SVM noch lange erhalten bleiben?
Ja, ich hoffe. Also ich fühle mich hier absolut wohl und ich hatte auch am Anfang, wo ich hergekommen bin, hatte ich, glaube ich, eine schwere Zeit gehabt, zumindest halt, weil ja Benny Gommert dann hat ja auch mit den Jungs aufgestiegen ist, also mit dem Verein. Klar. dann ist er halt weg und ich hatte dann halt schon ein Brett vor dem Kopf, oder was heißt vor dem Kopf?
Vor der Brust.
Vor der Brust. Schneiden. Und ja, ich wollte auch keinen jetzt hierher kommen und irgendjemand beerben halt. Ne? Ich wollte einfach meine Leistung bringen und ich sage halt immer, wenn du Leistung bringst, dann kommst du schneller in die Herzen der Fans, als wenn du irgendwie irgendwelche Sachen erzählst oder irgendwas halt. Ne? Und ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt und wurde auch haben wir auch viele Freunde außerhalb des Fußballs gefunden, was halt mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass halt nicht immer nur das Thema Fußball ist, sondern dass man auch ein bisschen abschalten kann. Und da die Charakter sind hier so wie bei uns in Leipzig halt. Und das ist halt das, was uns halt hier gefällt hat. Ne? Wir waren jetzt in so vielen Städten, wo das halt ein bisschen anders war. Deswegen fühlen wir uns halt hier auch brutal heimisch.
Das klingt gut. Das hört sich gut an. Und nächstes Jahr dann ja auch vielleicht wieder mit einem schönen DFB-Pokalspiel. Dazu muss es am Donnerstag natürlich dann glücken. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für das Spiel.
Vielen Dank.
Das war Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast mit Erik Domaschke. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Fans des SV Meppen. Die nächste Folge hört ihr dann in 14 Tagen. Bis dahin und ciao.
Ciao.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.